Hallo und herzlich willkommen zum Coach the Coach Podcast des Deutschen Eishockey-Bundes. Mein Name ist Karl Schwarzenbrunner, bin Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung und diesen Podcast haben wir ins Leben gerufen, um euch bestmöglich mit Informationen rund ums Trainerwesen und dem wunderbaren Sport Eishockey im Allgemeinen zu versorgen. Da es ein Podcast von uns für euch sein soll, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Themenvorschläge und Anregungen unter podcast@deb-online.de zusendet. Und jetzt gehen wir all in und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des DEB-Podcasts Coach the Coach, heute mit Theresa und Benedikt Brückner. Hallo Theresa, hallo Benedikt.
Hallo.
Hallo.
Grüß dich, Karl.
Hallo, hallo. Ich freue mich wirklich, dass ihr da seid, einfach unter dem Aspekt, dass ich denke, dieses Thema Nachwuchsleitung, Nachwuchsorganisation etc. extrem relevant halte und ich bin wirklich der Meinung, dass das ein leistungsretardierender Faktor ist bei uns im deutschen Eishockey und deswegen sollten wir darauf auch eingehen und müssen da immer wieder drüber reden, was funktioniert, was nicht so funktioniert, ob es vielleicht irgendwelche Fallstricke gibt und deswegen freue ich mich wirklich, dass ich heute mit euch drüber reden darf. Und jetzt meine erste Frage. Benedikt und Theresa, wie seid ihr zum EHC Straubing gekommen? Einmal mal ganz plakativ. Wie seid ihr zum EHC Straubing gekommen?
Gut, wir haben uns in Straubing kennengelernt, als ich hier gespielt habe. Wir sind da ein bisschen, ja, wir waren in München, wir sind nach Schwenningen gegangen. Irgendwann war es dann für uns klar, wenn unsere...
Entschuldigung, Benedikt. Theresa, kommst du aus Straubing?
Ja, ich bin aus Straubing.
Du kommst aus Straubing, okay.
Ja.
Entschuldigung, Benedikt.
Zu Hause.
Genau, da ging es eben, also wir haben dann gesagt, wenn unsere Kinder in die Schule kommen, wollen wir irgendwo ja zu Hause ankommen. Und als der Große dann in die Schule gekommen sind wir nach Straubing gezogen. Ich habe dann noch in Landshut gespielt, habe aber immer schon im Nachwuchs mitgearbeitet. Und da wir halt in Straubing gewohnt haben und meine Kinder auch dort Eishockey gespielt haben in Straubing, habe ich dadurch ja beim Verein mitgearbeitet und bin dann da reingerutscht.
Ja, und also ich kenne die Organisation der Straubing Tigers schon ziemlich lang. Zum einen, weil eben die Gabi Sennebogen ist eine, ja, ich würde schon sagen, eine fast schon wie Verwandtschaft für mich. Also das ist die Nachbarin meiner Eltern und die kennt mich seit 33 Jahren. Und ich kenne auch da ganz viele tief verwurzelte Sponsoren auch. Und demnach war ich da schon auch ein bisschen mit dem Eishockey auch verbunden. Und ich bin schon immer mit meinem Papa ins Eishockey in Straubing gegangen. Und dann war es auch ein bisschen klar, dass unsere Kinder natürlich in Straubing Eishockey spielen werden weiterhin.
Gut, und Theresa, jetzt ganz gezielt, weil du jetzt schon drüber gesprochen hast, wann hast du begonnen dann als Geschäftsstellenleiterin zu arbeiten beim EHC Straubing?
Ja, das kam irgendwie ganz wie die Mutter Maria zum Kinde. Ich habe im April 2024 habe ich angefangen. Es hat sich aber schon im Januar rauskristallisiert, dass ich wohl dort unten anfangen werde. Mein Vorgänger hat gekündigt. Der war dann eigentlich unter der Saison nicht mehr greifbar. Und dann hat der Benedikt mich auch vorgeschlagen beim Vorstand. Die Vorstände kennen mich ja auch. Da war nur eben die kleine Hürde, weil wir ja noch eine relativ junge, kleine Tochter hatten. Auch zu dem Zeitpunkt war sie gerade ein Jahr und war im Januar auch noch nicht in der Krippe. Und wir mussten dann erstmal noch schnell einen Krippenplatz finden. Den hat sie dann im April hat sie begonnen. Und dann bin ich aus Geschäftsstellenleitung da reingefallen sozusagen. Und habe das dann auch direkt übernommen.
Bei dir ist es so, Benedikt, du bist offiziell, der Titel ist ja sportlicher Leiter und du bist auch Nachwuchstrainer, korrekt? Also du machst dann noch Mannschaft, richtig, Benedikt?
Genau, ich bin sportlicher Leiter und führe eine Mannschaft. Mhm. Genau, die U15.
Die U15 jetzt? Ich glaube, letztes Jahr war es noch die U11, richtig?
Genau, letztes Jahr habe ich zwei Mannschaften gehabt, habe ich die U9 und die U11 gemacht. Es war nicht so, ich bin dann vorgeschlagen worden als sportlicher Leiter, bin da reingekommen, habe mit den Vorständen ein bisschen geredet und ja, habe meine Vorstellung von Nachwuchsarbeit bisschen denen vorgetragen und die fanden das cool und haben mich dann eben gefragt, ob ich das machen möchte. Und dann hat eben unser Vereinsmanager irgendwann gesagt, er kündigt und da ist mir dann eigentlich nur Theresa eingefallen, die so diesen Part übernehmen kann, von dem ich keine Ahnung habe. Und ich glaube, es ist ja immer wichtig, dass du Leute findest, die Sachen übernehmen, von denen du, ja, oder wo deine Expertise einfach nicht liegt. Und da Theresa beim Managen echt gut ist, war das eigentlich auf der Hand, dass ich sie vorgeschlagen habe dafür.
Bevor wir zu den Aufgaben kommen, weil es ist ja extrem relevant, auch und der Punkt, Benedikt, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen, auch für die Trainerausbildung. Und du weißt auch, dass ich dich immer sehr geschätzt habe als in der Trainerausbildung schon als kommenden Trainer. Und deine Aussage war immer, du wirst Nachwuchstrainer werden, weil ich ja dich oft gefragt habe, wird die Reise hingehen. Da bin ich auch gespannt, dass wir über das Thema ein bisschen sprechen nachher noch. Aber jetzt mal, ihr seid, kann man ja sagen, ihr habt Kinder, ihr seid verheiratet, ihr arbeitet für denselben Verein. Wie ist es so, wenn man 24/7 zusammen ist, auch unter dem Aspekt, dass ihr könnt mich gern korrigieren, aber das ist ja kein 9-to-5-Job, oder? Dass ihr um 9 Uhr anfangt, um 5 Uhr lasst ihr den Stift fallen und dann sehen wir uns später. Das ist ja nicht so. Wie ist das?
Ja, also es ist schon am Anfang war es ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es war ja schon auch so, dass wir bis jetzt ja das Leben gelebt haben, dass ich oft mit den Kindern dann alleine auch war, weil der Benedikt ja auch Samstag, Sonntag oder Freitag, Samstag oft nicht da war. Und da hat ja dann irgendwie doch jeder seinen gewissen Freiraum gehabt. Ja, der Freiraum war dann mal kurz irgendwie ein bisschen weg, ein bisschen enger geschnürt alles. Aber wir haben da trotzdem eigentlich das irgendwie echt gut hinbekommen. Also es war so, dass, oder es ist immer noch so, dass wir von 8 bis 12 auf jeden Fall im Büro sitzen. Da ist aber jeder von uns auch irgendwie echt in seiner Arbeit und jeder macht sein Ding. Da sind wir auch echt irgendwie mehr Kollegen. Und dann ist es bei uns auch ein ganz, nicht straffer Plan, aber es ist wirklich, es läuft immer gleich ab. Also der Benedikt fährt dann um 12 heim, holt die Kinder, macht das mittags und ich komme dann auf jeden Fall pünktlich so, dass er dann aufs Eis gehen kann oder alles andere, wo er seine Termine dann gesetzt hat, regeln kann. Und am Nachmittag ist ja eh das Leben in der Halle aufgrund der 2 Jungs schon. Aber da sehen wir uns nicht, weil da ist der Benedikt am Eis und dann kommen wir erst am Abend wieder zusammen, meistens zum Abendessen. Und da haben wir jetzt schon über die Saison auch uns die Regel gesetzt, da ist dann der EHC nicht mehr präsent.
Und das geht.
Oder der Verein. Also da ist es dann schon so, dass wir dann gesagt haben, so, und jetzt ist Schluss, jetzt ist Familienzeit, das klären wir morgen. Zwischendurch kommt dann schon auch mal wieder was, wo man was sagen muss, weil es einem gerade einfällt. Aber da sage ich dann immer, so, ich habe dir das jetzt gesagt und den Rest besprechen wir dann morgen. Also ja, da muss man selber zu sich ein bisschen hart sein dann auch.
Ja, schauen wir schon, dass wir uns gegenseitig quasi einen auf den Deckel geben und sagen sollen, jetzt ist Feierabend. Jetzt wird da nicht mehr drüber geredet. Das können wir auch morgen, weißt du, weil um 9 Uhr abends, da muss dann auch nichts mehr sein. Dann ist dann einfach gut. Und dann wird am nächsten Tag wieder im Büro drüber geredet und ja.
Also ich würde schon sagen, dass das ein wichtiger Punkt ist, dass man dann auch mal sagt, okay, jetzt ist Schluss. Jetzt sind wir Theresa und Benedikt Brückner und nicht mehr Theresa und Benedikt Brückner, die für den EHC Straubing arbeiten.
Genau. Genau. Das ist auch an freien Tagen oder wenn wir dann, ja, wenn wir wirklich mal einen freien Tag haben, dass wir vielleicht auch, ja, wenn wir daheim sind und wir fahren weg oder so und da ist nichts vom Eishockey. Also probieren wir, soweit es geht, nicht drüber zu reden, was unsere Arbeit betrifft.
Also ich habe es auch schon gemacht, dass ich ihm abends eine E-Mail geschrieben habe, weil ich nicht mehr drüber reden wollte. Und bevor ich es vergesse, habe ich eine E-Mail geschrieben, er saß aber halt neben mir auf der Couch.
Ja, aber dann ist
es. Aber es funktioniert erstaunlich gut, also.
Okay. Aber das ist auch, aber auf das komme ich nachher nochmal. Wie ist jetzt eure Aufgabenverteilung in dieser Organisation? Ihr habt es ja schon angesprochen. Benedikt, für dich war es auch jemand, also diese Stelle wurde nachbesetzt und dann ist Theresa eben auf diese Stelle gekommen und du hast ja gesagt, das ist jetzt. Da ist mir Therese eingefallen, weil die Dinge kann, die ich nicht so gut kann. Was macht ihr beide? Also was ist diese Aufgabenverteilung?
Also mein Teil ist quasi das ganze Sportliche. Ich kümmere mich um die Trainer, ich kümmere mich um den roten Faden, ich kümmere mich darum, dass quasi ja, der sportliche Leitfaden auch nach außen getragen wird. Ich kümmere mich um die Inhalte und ja, eigentlich das ganze Sportliche. Ja, du?
Genau, also ich kümmere mich eigentlich um die tägliche Arbeit rundherum, also sei es von der Sponsorenakquise, sei es Post, es kommen ja dann auch immer wieder mal Probleme auf, also das ist, landet dann eher bei mir am Tisch. Bei manchen Entscheidungen ist es dann schon so, dass mehr oder weniger das auch bei mir am Tisch liegt und ich dann da ein Ja oder ein Nein gebe. Aber eher aus der finanziellen Sicht, weil ich mache mit dem Finanzvorstand ja auch die Etatplanung und all das und plan dann da alles rund um kompletten Marketing und kaufmännische Leitung läuft über mich.
Auch da nochmal die Nachfrage. Gibt es da Dinge, wo ihr auch einfach wirklich mal diametral anderer Meinung seid? Oder ist es schon so, dass es so strikt getrennt ist, dass man eher informiert, anstatt sagt, nein, Benedikt, ich sehe das jetzt komplett anders? Oder du sagst, nein, Theresa, das sehe ich anders und wir machen das jetzt auch anders.
Ja, das haben wir die Saison schon ein paar Mal gehabt. Aber auch da ist es dann so, dass es meistens, also im sportlichen Bereich, da ist es dann so, dass der Benedikt dann da sozusagen das letzte Wort hat. Und ich aber dann halt auch immer sage, ja, wenn es nicht klappt, komm aber dann nicht an. Und auch im anderen, also ich muss halt auch manchmal dann hart sein und sagen, nein, das können wir so nicht machen. Das geht zum Beispiel vom Finanziellen her nicht. Das geht von der Außendarstellung her nicht. Das geht jetzt nicht. Und dann ist es halt auch mein Problem, wenn wir dann da das am Schluss ausbaden müssen.
Also das muss man sich schon so vorstellen, es ist nicht so strikt getrennt, sondern wir sitzen schon immer gemeinsam an dem Tisch und besprechen eigentlich diese wichtigen Sachen schon zusammen. Und jeder hat seinen Bereich, für den er zuständig ist und da das letzte Wort und auch das Veto, wenn irgendwas in dem anderen Bereich nicht seinem Gusto entspricht. Und meistens kommen wir dann eigentlich ganz auf eine ganz gute Lösung.
Ja, wir haben ja dann
Sollten,
auch.
sollte sowas sein. Und wir haben ja auch noch andere Leute, wie unsere Trainer, die wir dann zur Beratung mitziehen, oder wir haben unsere Vorstände, die wir mit reinnehmen, mit denen wir dann noch was Sachen besprechen können. Wenn jetzt wirklich, wenn wir sehen, unsere Seiten sind so verhärtet, dass wir da gerade nicht weiterkommen.
Wir kennen ja auch andere Vereine. Seht ihr eure Situation als gute Situation? Also, dass man zwei Menschen hat, die sich um diese Nachwuchsorganisation kümmern, oder sagt ihr, wir sind immer noch zu wenig, wir bräuchten noch zwei Hauptamtliche etc. Wie seht ihr denn den Arbeitsumfang? Oder ist das für euch, sagt ihr, nein, so ist es gut, das ist machbar?
Ja, also ich bin schon jemand, das gebe ich auch zu, ist vielleicht manchmal nicht immer positiv, aber also ich würde jetzt niemanden wollen, der noch mit mir da dann an solchen Sachen arbeitet oder der dann auch noch mal mit den Sponsoren, mit irgendjemandem spricht, mit dem ich vielleicht auch schon gesprochen habe, weil es ist ja auch schon auch oft viele Köche verderben den Brei. Also im Moment ist es so, dass das Arbeitspensum, klar, es gibt lange Tage, es gibt aber auch mal kurze Tage. Im Moment ist es schaffbar und ich würde nicht sagen, dass ich da jetzt unbedingt noch jemanden bräuchte von meiner Seite.
Ich glaube, also bei mir im sportlichen Sinne ist es auch nicht anders. Wir haben noch drei amtliche Trainer mit mir zusammen. Das passt soweit. Also von der Linie, ich bräuchte jetzt auch niemanden, der da noch groß mitarbeitet. Ich glaube, so sind wir so gut aufgestellt, dass es für unsere Größe vom Verein gerade richtig ist.
Und also es ist ja schon so, wir haben ja noch jemanden auf 538-Euro-Basis, also auf geringfügiger Basis. Das ist die Nadine Kellenhofer, die macht jetzt zum Beispiel das komplette Passwesen. Also es ist eigentlich nur so, dass die Pässe, die rausgeschickt werden müssen, die stempel ich aus. Aber alles andere, sei es diese ganzen Formblätter und diese Sachen, das läuft tatsächlich über der Nadine ihren Tisch, das mache ich gar nicht. Also.
Also es gibt noch Hilfe im administrativen Bereich zum gewissen Grad. Und das ist
Ja,
schon auch wichtig, oder? Würdet ihr sagen? Also oh,
das ist
gut.
total wichtig. Also wenn ich jetzt das Passwesen auch noch vom kompletten Verein machen müsste, um mich dann da auch noch jedes Mal in irgendwie was reinlesen müsste, weil es ja doch immer wieder Veränderungen gibt, das weiß ich nicht, ob das dann noch machbar wäre. Aber das haben wir abgegeben.
Wenn ihr, weil ihr habt ja auch Kinder und nicht nur eins, sondern mehrere. Ist das eigentlich auch, weil das höre ich so oft, ja, mit Kindern, das ist ganz, ganz schwer. ich denke, es ist immer, aber ich sage auch ganz ehrlich, wir haben keine Kinder, also meine Frau und ich, deswegen ist es immer schwer für mich nachvollziehbar. Aber ich denke, dass man sehr viel planen kann. Und jetzt kommt ihr, ihr habt Kinder. Wie ist es? Ist es, wie schwer ist es, alles unter einen Hut zu bringen?
Es bedarf nur guter Planung. Also unser Tagesablauf, der ist wirklich, der ist halt strikt. Und wenn die Planung da ist und wenn das gut funktioniert, dann steht dem also überhaupt nichts im Wege. Dann kommt auch keiner zu kurz. Klar ist, unsere Kinder, das muss dann, die müssen dann auch manchmal funktionieren. Ja, aber die leben ja auch dieses Leben, dieses Eishockey-Leben. Die lieben die Eishalle, die sind gerne in der Eishalle. Die sagen jetzt nicht, ach Papa, ich habe jetzt wirklich keine Lust mehr. Lass uns nach Hause gehen oder so, sondern die leben ja dieses Leben auch. Und damit sind die auch aufgewachsen und durch unseren strikten Plan und auch ihre Zeiten, das tut denen auch irgendwie gut, dass die wissen, die kommen nach Hause, die machen sofort ihre Hausaufgaben, die sind innerhalb kürzester Zeit fertig. Und dann geht's in die Eishalle, dann ist das nächste, dass sie ihr Training haben. Und dann geht's nach Hause, wird gegessen, dann haben sie ihr Abendritual und dann geht's ins Bett. Also es funktioniert eigentlich ganz gut, solange man einen guten Plan hat.
Dann bleiben wir kurz bei den Kindern. Jetzt, die spielen Eishockey. Ist es jetzt arbeiten die Eltern für diesen Verein in Führungsaufgaben? Ist das ein Thema bei euch oder denkt ihr, dass das Thema bei anderen Eltern ist, etc. wie oder kam das schon mal auf? Ich denke, ihr wisst ein bisschen, auf was ich hinaus möchte, oder? Ja.
Ins Gesicht hat es uns jetzt noch keiner gesagt, dass das jetzt hat, also dass unser Kind ja bevorzugt wird, weil ich meine, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, wird so jemand schon mal auch vielleicht den Gedanken oder vielleicht spricht das auch mal sozusagen hinter deinem Rücken aus. Aber du musst dir da halt immer selber treu bleiben. Du musst dein Kind genauso behandeln wie alle anderen auch. Und ich würde vielleicht manchmal sogar sagen, dass meine Kinder dann da oft noch strenger von mir beäugt werden, weil ich eben dann auch nicht nach außen will, dass jemand denkt, wir bevorzugen unser Kind. Und bis jetzt ist es uns noch nicht hart vor die Füße gefallen, dass die jetzt auch da sind. Und die Jungs haben auch noch nie gesagt, dass es ihnen irgendwie mal blöd gekommen wäre oder so.
Ja, wo wir aber auch viel mit unseren Jungs drüber geredet haben, dass die, also es muss auch immer von der anderen Seite kommen, die wissen auch, wie sie sich zu verhalten haben. Also die sind jetzt keine, die in die Kabine reingehen und das irgendwie raushängen lassen oder ihre Position vielleicht auch ausnutzen täten oder es versuchen würden, sondern die sind da eigentlich schon so drauf gedrillt, dass die unsere Werte quasi vermitteln und dass es auch passt in der Kabinensituation. Also das kommt nicht von unseren Kindern auf.
Seid ihr der Meinung, dass jetzt spielen die Eishockey und die werden besser und besser und älter? Denkt ihr, die müssten dann sogar irgendwann nach Straubing weg, um, weißt du, dass man sagt, so irgendwann ist dann irgendeine andere große Organisation, damit man sagt, die müssen jetzt weg, einfach weil wir dort arbeiten? Also gar nicht sportlich jetzt, sondern einfach unter diesem Aspekt. Habt ihr über sowas schon mal nachgedacht oder ist es einfach noch in weiter Ferne?
Also ich habe witzigerweise gestern den Gedanken gehabt, aber weil ich da tatsächlich drauf gekommen bin, weil Freunde von uns, die haben einen Malerbetrieb und da habe ich drüber nachgedacht, weil da der Sohn in dem Malerbetrieb gelernt hat und auch sein Meister gemacht hat. Und da habe ich mir dann gedacht, na, ob das so schlau wäre, wenn ich unter meinem Vater da lernen würde und da einen Meister machen würde, ob das nicht schlauer ist, wenn man woanders ist und dann vielleicht irgendwann wieder in den Betrieb zurückkommt. Und darüber habe ich mir dann auch na, habe ich nachgedacht, hab mir gedacht, Mai, ob das so schlau ist, wenn, wie bei uns, weil die Kinder werden ja auch in einer gewissen Weise ausgebildet. Und dann habe ich mir gedacht, ja, heuer haben wir ja auch schon, weil ich habe mich mit allem geweigert, dass der Benedikt heuer auch noch mal vielleicht eins unserer Kinder trainiert, weil das ist halt, das war dann oft abends noch mal ein Thema. Ja, und Papa, da hast du wieder und da, nö. Und das war öfter dann ein Disput am Abendbrottisch, wo ich mir dann gedacht habe, oh, da kam der Gedanke gestern mal kurz auf, aber dadurch, dass das jetzt auch so getrennt ist, ist es jetzt im Moment, würde ich nicht sagen, dass sie jetzt woanders hingehen sollen, dürfen, müssen.
Da stimme ich zu. Also, das war schon, also, ich bringe meinen Kindern gerne Sachen bei. Aber es ist schon auch, die sind halt brutal ehrlich zu mir dann auch. Ne? Was andere Kinder vielleicht runterschlucken täten, hauen die halt dann knallhart auf den Tisch und sagen dir, Papa, jetzt erzählst du mir aber gerade völligen Schmarrn oder hören dann auch nicht mehr zu. Und das das ist schon gut so, dass ich da nicht mehr, dass das auch nicht mehr der Fall ist. Und jetzt hat er einen Trainer, klar ist das von oben her, was wir vorgeben, was die Trainer vermitteln sollen, ist schon meins, aber im Endeffekt hat er ja einen anderen Trainer und hört andere Worte. Und ich glaube, so weit sind wir jetzt gerade, dass sie jetzt nicht irgendwo anders hinwechseln müssten, weil wir in dieser Position sind.
Wenn man schon auf deine Trainerrolle, warum, ich habe es ja vorher schon mal kurz angesprochen, warum wolltest du immer Nachwuchstrainer sein am Anfang? Weil auch dir ist auch bewusst, dass ganz viele, die deine Karriere gehabt haben oder ehemalige Profispieler, die damit Geld verdient haben, die sagen, nein, ich gehe absolut in den Seniorenbereich rein. Das ist mein Ding, da will ich hin. Aber das war nie dann, oder zumindest hast du immer mir gegenüber so geäußert, das ist jetzt gar nicht unbedingt mein Ziel, dass ich DL-Trainer werde.
Nee, überhaupt nicht. Also ich bin der Meinung, der Kern des Sportes liegt im Nachwuchs. Da ist die meiste Freude, die meiste Leidenschaft. Kinder, wenn zum Eishockey kommen oder überhaupt zum Sport, dieses Feuer, dieser reine Sport, der ist im Nachwuchs. Wenn du ins Profigeschäft kommst, da spielen so viele andere Faktoren noch mit rein, wie Geld, Verträge und ich glaube, da geht manchmal der Sport verloren. Und das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass ich unglaublich gerne mit Kindern arbeite. Ich glaube auch, dass ich denen gut Inhalte vermitteln kann und dass ich da ja unglaublich viel Spaß und Freude dran habe. Und die halt dann auch einen Mehrwert haben oder die Kinder einen Mehrwert haben, wenn ich das mache, als wenn ich jetzt irgendwelchen gestandenen Profis mit denen zusammenarbeiten. Also das ist nicht so das, was ich möchte. Ich möchte mit Kindern arbeiten, ich möchte den Inhalte vermitteln, ich möchte den ja meine Werte und Prinzipien vermitteln. Und ich glaube, dass das eben im Nachwuchs, ja, da bin ich eher zu Hause. Das ist mein Ding.
Also denkst du, dass im Seniorenbereich ist mehr Brot und Spiele und im Nachwuchsbereich ist mehr Sport aus deiner Sicht?
Auf jeden Fall bei den Kindern. Ich meine, klar hast du da auch die Eltern und die sind die Sponsoren der Kinder und das ist auch nicht alles einfach. Aber wenn die Mannschaft in der Kabine sitzt, da ist es wirklich, bin ich der Meinung, schon zum größten Teil der reine Sport.
Jetzt, Theresa, du, ihr werdet ja, denke ich mal, darüber gesprochen haben. Hättest du dir gewünscht, dass der Benedikt jetzt sagt, hey, mein Ziel ist ganz klar, ich wäre in 3 Jahren bin ich DL-Trainer.
Nee, nee. Also ich muss auch sagen, also ich finde es jetzt schon auch schön nach, wie viel Saison hatten wir? 10, 11, 12 Saison, dass es jetzt auch mal anders läuft. Also dass jeder dann doch eigentlich jeden Abend heimkommt und das nicht mehr so dieses Leben auf der Straße ist. Also er lebt nicht auf der Straße, sondern er ist immer unterwegs.
Oh, wow.
Genau, also eigentlich ist es jetzt schon auch schön, wenn man doch ein bisschen mehr auch in der Familie und daheim ist, gerade auch jetzt im eigenen Haus, in der eigenen Heimat. Also hätte er den DEL-Trainer machen wollen, wären wir auch den Weg gegangen, aber ich bin auch völlig damit okay, wenn er den Nachwuchstrainer macht und wir einfach jetzt auch bald ein bisschen mehr zu Hause sind.
Auch das ist eine sehr private Frage und mir ist vollkommen klar, dass das hochindividuell ist. Das verstehe ich. Aber das war eben nicht bei, das hast du auch nicht so in Anführungszeichen verlangt, Theresa, dass du gesagt hast, nein, Benedikt, jetzt ist einfach mal jetzt die nächsten, wie du gesagt hast, 12 Saisonen waren deine Saisonen, jetzt die nächsten, weiß ich nicht, 10 Jahre gehören mir und da ist es einfach so, du bist zu Hause. Boom, ist so.
Nee, also das war von vornherein eigentlich immer klar, dass wenn der Finn in die Schule kommt, dass wir nach Hause kommen. Oder zumindest ich mit den Kindern nach Hause komme. Ich hätte jetzt auch, wir wären auf den Weg gegangen, wenn der Bene noch weiter DEL gespielt hätte, woanders dann. Das war immer, das habe ich schon vorgegeben, dass unser Kind in Straubing eigentlich in die Schule kommt. Oder halt, dann hätten wir halt 10 Jahre in Schwenningen noch weiterbleiben müssen, wenn die dort in die Schule gekommen wären, weil da lege ich schon Wert drauf. Aber sonst habe ich da eigentlich nichts vorgegeben und ich konnte ja auch immer meins machen. Also ich habe ja auch immer gearbeitet und habe trotzdem meine Zeit haben können. Also es hat auch manchmal Kompromiss.
Manchmal ist ein Kompromiss. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen vielleicht mehr in die tägliche Arbeit, in die Tiefe rein. Und jetzt die ganz einfache und unglaublich schwere Frage zugleich. Was macht einen guten Nachwuchsleiter oder Leiterin oder in eurem Fall, ich würde mal fast sagen, ein Nachwuchsleiter-Team aus? Erzählt mal, was muss man können, was muss man tun, um in eine Nachwuchsstruktur zu schaffen, die erfolgreich sein kann?
Willst du?
Ja.
Willst du? Willst du wenig? Nein, willst du? Du? Die einfachste Frage überhaupt, gell? Und dann, ja.
Ich glaub, das Allerwichtigste ist, dass man eine klare Vorstellung hat, wo der Verein ist und wo man denn hin möchte. Ich glaube, damit fängt alles an, dass man erstmal weiß, an welchem Standort bin ich, was hat der Standort für Qualitäten, was hat der Standort für Probleme und wo ist überhaupt das Ziel gesetzt, wo wir hinwollen. Ich glaube, wenn man das vor Augen hat und wenn man sich das mal aufgeschrieben hat und mal weiß, wie das funktioniert, dann kommt der Rest.
Okay, dann du weißt, dir ist jetzt bewusst, oder Benedikt, dass jetzt sofort die Nachfrage kommt, wo will denn der EHC Straubing hin dann? Was ist denn die Vision?
Gut, also da darf man nicht vergessen,
dass... Bam, da hast du dich jetzt voll reingeritten, Benedikt, all in.
Aber das ist völlig in Ordnung. ich glaube, man muss wissen, dass wir gerade, wir haben zwar immer die Straubing Tigers als quasi großes Aushängeschild über uns hängen, wir sind quasi ein DEL-Standort, aber unser Verein ist kein DEL-Standort, ja, sondern wir sind da wirklich noch am Anfang. Wir sind relativ klein. Wir sind jetzt nicht, dass wir überall mega Erfolge feiern, dass wir die Mannschaften voll haben, dass wir uns quasi über Rekrutierung keine Sorgen machen müssen, weil die Kinder in Scharen zu uns kommen, sondern wir sind klein. Und nur weil das ein DEL-Standort ist, heißt es nicht, dass der Stammverein direkt auch ja eine DEL-Größe hat. Wo wir hin wollen, ist natürlich schon, dass wir dieses ja was die Tigers aufgebaut haben, diese Strahlkraft in der DEL, dass wir das irgendwann matchen können, dass wir irgendwann dahin kommen, dass man auch sagt, der Nachwuchs ist würdig unter diesem Dach der Straubing Tigers zu sein, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass wir nachhaltig Talente ausbringen, die ja vielleicht auch bei den Tigers spielen oder hoffentlich bei den Tigers spielen oder eben dann, dass es irgendwo heißt, ja, der hat in Straubing das Eishockey begonnen und der ist jetzt in der DEL und der spielt da und das ist toll.
Benedikt, bevor wir ein bisschen mehr auf die Talente eingehen, Theresa, was denkst du, was braucht man denn strukturell für sowas? Jetzt das Drumherum, weil auch wieder, korrigier mich, aber ich bin ja schon der Meinung, auch aus unserem Gespräch raus, dass du auch viel für das Drumherum zuständig bist. Nicht nur für das, eben nicht für das Sportliche, sondern mehr für das Drumherum. Was ist da wichtig?
Genau, also es war ja schon so, also ich bin ja quasi, ich war davor ja in Anführungszeichen nur Mama, die ihre Kinder da runtergefahren hat und dann auch mal ihren Kindern beim Training zugeschaut hat oder so. Bisschen Trainerfrau, ein toller Begriff, aber war halt so.
Trainerfrau, Spielerfrau, Trainerfrau, du hast ja, alles durchgemacht. Ja, den
Begriff mochte ich auch sehr gerne, Spielerfrau. und plötzlich war quasi die Mama von zwei Kindern, war plötzlich sozusagen in Anführungszeichen der Kopf da unten. Ich sage immer, ich bin der Kopf der Bande. War plötzlich dann da und hat Entscheidungen wo ich mich auch manchmal über den Trainer beschwert habe und wo ich dann auch manchmal gesagt habe, boah, das war wieder ein Scheiß und die sitzt dann plötzlich ganz oben drinnen und da war es schon auch wichtig, dass die Leute mich noch genauso authentisch wahrnehmen und genauso so, wie ich davor da war, jetzt auch weiterhin da bin. Nur, dass man halt manchmal leider jetzt auch einfach dann strikter sein muss, wenn dann jemand kommt und die kommen ja auch mit ihren Anliegen, dass man dann halt sagen muss, hey, das können wir leider nicht machen, ihr müsst mich verstehen. Man muss manchmal schon hart sein, auch wenn man es manchmal nicht gerne ist. Und man muss über Dinge drüber stehen können und muss es halt leider dann auch oftmals einfach durchziehen. Das ist nicht immer leicht, aber es fällt mir immer leichter, Dinge dann auch durchzusetzen, strikter zu sein. Aber nichtsdestotrotz ist es halt immer wichtig, den Leuten auch das zu kommunizieren, warum man denn so entscheidet. Warum darf ich das nicht? Warum kann ich das nicht machen? Also ja, das ist schon immer noch das, was die Hauptaufgabe eigentlich ist, wenn was so von außen.
Eigentlich, was das Wichtigste ist, was du machst, ist, dass wir Ruhe in den Verein reinbekommen haben. Durch eben einen Kopf, den wir haben, der da ist, der die Entscheidungen trifft und der Probleme erkennen kann und die dann auch relativ schnell und diplomatisch, glaube ich, gut lösen kann.
Gut, und dann, um das jetzt nochmal konkreter bezüglich Strukturen an euch beide. Welche Strukturen braucht man aus eurer Sicht, um erfolgreich zu sein? Jetzt als Beispiel, was ich meine, braucht man Internat? Also es gibt ja alles Fünf-Sterne-Programm etc. pp., verstehe ich. Aber würdet ihr sagen, sind einfach aus eurer Warte raus, sind Gastfamilien besser, ist Internat besser, braucht man das überhaupt? Muss man, welche Angebote muss man schaffen, damit sich Kinder wohlfühlen, aber eben auch, ihr habt es ja, du hast es ja vorher relativ laissez-faire angesprochen, Benedikt, dass Eltern die größten Sponsoren sind, dass sich Eltern wohlfühlen und so weiter. Also was braucht man für drumherum? Gar nicht nur das Training auf dem Eis, das ist Kernaufgabe, verstehe ich schon, aber was braucht man drumherum?
Drumherum, was braucht man? Man braucht, glaube ich, man braucht einen extra Raum, wo Kinder zusammenkommen können, wenn die im Stadion sind. Dass wir einen Aufenthaltsraum haben, wo Kinder vielleicht, ja, wo die kickern können, wo die reingehen können, wo drumherum die Eltern merken, dass die Kinder gut aufgehoben sind. Wenn wir dann weiter nach oben gehen, denke ich schon, dass eine Internatsstruktur ganz gut ist, weil die Kinder betreut werden müssen. Gastfamilien sind eine tolle Sache, bin ich aber gar nicht so der größte Fan davon. Weil es auch, also es kommt auf an, immer auf die Familien. Also wenn man gute Familien findet, bei denen das auch funktioniert, dass die das wirklich, die sehen das Kind als, ja, dass das in die Familie kommt, dann ist das alles schön und gut, aber es hat auch sehr viel Konfliktpotenzial, weil vielleicht spielt er ein bisschen mehr und da kommen die ganzen Dinge wieder rein, die so, ja, es ist nicht so leicht, Gastfamilien zu finden. Und weiß nicht, ob das auch immer das Beste ist, aber ich glaube, so eine Internatsstruktur mit jemandem, der da drüber schaut, wo die Kinder gut aufgehoben sind, ich glaube, das ist schon sehr wichtig für den Verein. Muss aber nicht unbedingt sein, um Erfolge. Wenn ich genügend eigene Kinder habe, die aus dem eigenen Nachwuchs kommen, brauche ich das eigentlich gar nicht. Ich meine,
Genau, also ich
dann
finde die
brauche ich vielleicht nur einen
Struktur
Zug.
unten bei uns jetzt, also wir sagen mal unten am Stadion, ist es fast, also das ist mir persönlich sehr wichtig, dass die Kinder sich dort halt eben auch gut aufgehoben fühlen. Also wir haben ja jetzt auch eine tolle Infrastruktur mit dem Anbau bekommen. Da haben wir einen Aufenthaltsraum. Das war eins der ersten Dinge wirklich, wie er freigegeben worden war, dass man ihn nutzen darf. Da habe ich mich dann dran gesetzt, habe geschaut, dass da eine Küche reinkommt, dass da ein großer Tisch drin ist, wo die Kinder dran sitzen können, eine Couch. Dann haben wir einen Kickerkasten bekommen. Also solche Sachen, dass die Kinder sich da unten auch wohlfühlen. Wir sind ja auch oft Geschwister, da wo der Große noch auf dem Eis steht und der Kleine muss aber dann warten, der dann nicht noch in der kalten Halle sitzen muss, sondern sich halt anderweitig noch beschäftigen kann. Und aber auch, wo ich jetzt hoffe, dass es heuer dann auch mehr, noch mehr angenommen wird, der Hausaufgabenraum auch. Also, dass die Kinder teilweise nach der Schule direkt schon runterkommen können, weil sie in der Stadt in die Schule gehen und dann wegen einer halben Stunde eigentlich nicht mehr nach Hause müssen. Dass sie dann auch wirklich direkt an die Halle kommen können, dort Hausaufgaben machen können, dort kurz entspannen können, um dann einfach aufs Eis gehen zu können.
Bevor wir auf die Schule kommen, noch diese, einfach diese Infrastruktur auch. Wie sieht denn das bei euch mit Kabinen aus? Ist das auch ein Riesenthema? Also müssen die ihr Zeug mit nach Hause nehmen? Können die das lagern? Alle solche Sachen. Wie sieht denn das aus bei euch?
Nee, also wir haben jetzt durch die Stadt auch wirklich eine tolle Infrastruktur bekommen. Wir haben einen Neubau mit 5 Kabinen, die von uns besetzt sind. Die sind bei uns im Pachtvertrag und da haben die Kinder in den Trockenräumen ihre Ausrüstung drinnen. Also die können sie komplett dort lassen. Und auch im Altbau wird gerade renoviert. Also dort lassen auch die Mannschaften alles dort und drinnen. Lediglich die ganz Kleinen, also sprich Laubschule U7, die nehmen es derzeit noch mit. Aber auch da sind wir jetzt gerade schon dran. Aber die werden ja eh gebracht. Also da ist es oftmals gerade noch einfacher, dass die es mitnehmen. Ansonsten haben die Kinder alles in der Halle. Die können dort duschen, die können sich dort komplett fertig machen. Wir haben ein riesengroßes neues Gym mit Cardio-Raum bekommen. Also die müssen dann da eigentlich gar nicht mehr raus, wenn sie mal da unten angekommen sind.
Wie schwer ist es mit Eiszeiten? mit der Stadt etc. Ist das ein Thema bei euch oder ist es relativ auch ein Selbstläufer? Weil ihr wisst ja auch, dass es das in anderen Vereinen oft eine Problematik ist. Mit öffentlichem Lauf, dann ist vielleicht nur Eiskunstlauf etc. pp.
Nee, da sind wir eigentlich, also muss ich ganz ehrlich sagen, mit Straubing, also mit der Stadt kommen wir ganz gut klar. Wir haben genügend Eiszeiten für alle Mannschaften. Klar müssen wir auch schauen, dass wir ab und zu eine Doppelbelegung haben. Aber an sich können wir uns über Eiszeiten derzeit nicht beschweren. Wenn wir irgendwann größer werden wollen, werden wir über eine zweite Eisfläche reden müssen. Das steht auch außer Frage. Also es passt für unseren derzeitigen Trainingsaufwand, ist die eine Eisfläche völlig in Ordnung und wir kriegen auch genügend Trainingszeiten rein, weil wir Glück haben, dass wir keinen Eiskunstlauf haben, dass wir ja,
Kein Eisstockschießen oder sowas mehr. Das wird bei uns
das
nicht
ist
mehr
alles
angeboten.
draußen. Und deswegen passt es soweit. Wenn wir, und das hoffe ich, dass wir noch mehr Kinder bekommen, und mehrere Mannschaften in manchen Altersgruppen melden müssen, dann werden wir über die zweite Eisfläche irgendwann reden müssen.
Benedikt, wie schwer war es, die Entscheidung zu treffen bezüglich der U20 in Straubing? Vielleicht musst du ein
Das
bisschen Kontext
war.
geben. Habt ihr eine U20 in Straubing?
Genau, wir haben vor, ja, letztes Jahr haben wir unsere U20 abgemeldet. Das hatte den Grund, ja, unsere Vorgänger hatten probiert, mit aller Gewalt in den DNL-Bereich zu kommen. Unsere U20 hat in der Bayernliga gespielt. Das hat nicht funktioniert. Aus, ja, mehreren Gründen hat es nicht funktioniert, dass wir da oben reingekommen sind. Und ja, dazu muss man vielleicht auch noch sagen, dass wir so ein bisschen so in einem Bermuda-Dreieck leben mit echt großen und guten Vereinen drumherum, mit Deggendorf, Landshut, Regensburg, die auch irgendwo Ambitionen haben. Und dann waren wir irgendwann waren wir quasi pleite. Pleite, wir hatten keine Spieler mehr. Und dann wurde angefangen, ja, mit Ausländern aufzufüllen. Und diese Mannschaft, diese U20-Mannschaft, das war keine Mannschaft, das war ein zusammengewürfelter Haufen, der hat nicht funktioniert, in keinster Weise. Der hat nicht funktioniert auf dem Eis, der hat nicht funktioniert vom Eis weg, das war nicht schön. Und aus dem Sinne ist es mir unglaublich leicht gefallen, die U20 einfach abzumelden. Weil das war so ein Problemhaufen und es hat so viel Zeit und ja, Kraft gekostet, das aufrechtzuerhalten, dass es nicht sinnvoll war, das weiterzuführen. Und dann haben
Nee.
wir gesagt, okay, stopp, wir müssen die jetzt abmelden. Und dann haben wir es gemacht.
Ich meine, mit dir habe ich da nicht drüber gesprochen, Theresa. Wir beide haben ja schon mal drüber gesprochen, Benedikt, auch am Telefon. Du kennst meine Meinung. Ich bin der Meinung, dass man das einfach manchmal folgerichtig ist, sowas zu tun. Und ich würde mir wünschen, dass auch andere Vereine zumindest mal drüber nachdenken, über so ein Thema, anstatt mit Gewalt irgendwas zu forcieren, was langfristig aus meiner Warte nicht wirklich was bringt. Und es bedeutet ja auch für dich, oder Benedikt, auch korrigier mich, aber auch für dich ist es ja nicht ausgeschlossen, dass ihr irgendwann mal wieder eine U20 meldet. Aber stand eben jetzt eben nicht, korrekt?
Genau. Also ich bin schon der Überzeugung, dass mir U20 gut tut. Ja. Ich glaube, wenn wir wirklich in den Leistungsbereich reingehen, ist mir U20 gar nicht so wichtig. Wenn wir aber von Kindern reden, die leidenschaftlich Eishockey spielen, die wirklich bis 20 Eishockey spielen möchten, die Spaß daran haben, da ist es schon wichtig, dass du einfach, ja, umso länger du die im Sport halten kannst, umso besser ist es. Weil danach wird es auch schwierig. Was kommt danach? Was kommt nach der U20 für einen Spieler, der eigentlich nur Spaß und Freude am Eishockey hat? Was macht er dann? Also, ne, und solange er im Sport bleiben kann, ist eine U20, glaube ich, schon gut. Im Leistungsbereich, ganz ehrlich, wenn du aus der U17 rauskommst, sollte man schon wissen, wo der Weg hinführt, normalerweise. Oder man weiß es meistens schon.
Auch da bin ich sehr dankbar, oder dass ihr da so klar seid, weil ich das genauso sehe. Ich finde, ganz viele verwechseln das immer, dass U20 unglaublich wichtig ist für den Leistungsbereich. Und kann auch sein, aber als zweiter Bildungsweg etc. pp., vielleicht nennen wir es mal so. Aber ganz, ganz oft würde ich dir absolut zustimmen, um ihnen eine Plattform zu geben für Spieler und Spielerinnen, die einfach sagen, ich habe Freude an dem Ding und ich will nur ein bisschen Eishockey spielen. Aber nicht unbedingt damit später mein Geld verdienen. Wenn wir schon von Geld verdienen reden, Theresa, du hast ja auch angesprochen vor Sponsoring. Wie sieht denn das aus? Ist das schwer? weil auch das höre ich ganz, ganz oft von Vereinen, ganz, ganz schwer, jemanden zu finden, der auch unterstützt. Und vielleicht kannst du uns ja dann deine ganzen Tipps und deine ganzen Geheimnisse verraten, wie das funktioniert.
Ja und nein, also es ist schon nicht so
Also du wirst uns nichts
einfach.
verraten, oder was? Okay. Wow.
aber also ich sage immer, bei uns jetzt, also ich stelle mir das immer so vor, wir haben einen großen Topf jetzt mal in der Stadt und in der Region, die sich an Eishockey beteiligen wollen, die ihr Geld in den Eishockeysport reingeben. Das ist ja auch nur irgendwie ein Prozentteil an Geld, das jetzt da zur Verfügung steht. Und dann sitzt natürlich so ein bisschen die Krake der Straubing Tigers obendrauf, die natürlich auch versuchen, ihre Gelder zu akquirieren, die ihre Gelder bekommen. Und da ist es halt schon auch wichtig, auch zum einen gut mit den Tigers zusammenzuarbeiten. Und zum anderen aber auch immer noch dann dort auch präsent zu sein, also sei es im VIP-Raum, sei es irgendwo, dass die auch sehen, hey, der EHC ist auch da und vielleicht können wir ja trotzdem noch ein kleines bisschen abdrücken, dass auch der Nachwuchs noch was bekommt. Das ist mal der eine Punkt, der wirklich super wichtig ist, weil bist du nicht präsent, wirst du vergessen, ganz einfach. Wir haben ja dann auch in der Stadt trotzdem noch andere Vereine. Also ist der Footballverein, der immer größer wird. Da ist es Volleyball, die relativ hoch spielen. Und die Sponsoren oder die Firmen, die Geld haben, sind ja trotzdem immer noch die gleichen. Also.
Der Kuchen wird nicht größer, richtig? Genau.
Genau. Und dann ist es aber auch, also zum einen musst du dort in den Sponsoren, die ja eh schon da sind, die dich eigentlich auch kennen, bei denen musst du schon präsent immer sein. Und dann ist es aber auch noch wichtig, dass du dann noch mehr Präsenz zeigst, dort, wo dich eigentlich noch keiner kennt. Also wir waren jetzt erst oder ja, im November 2024 waren wir im Unternehmerstammtisch im Hafen und da, also Hafen Straubing. Und da ist es schon auch so, da sind zum Teil kleine Firmen auch angesiedelt und die kannten uns jetzt gar nicht und die kannten gar nicht unsere Arbeit. Und die sind dann auch nochmal auf uns zugekommen und haben dann gemeint, hey, da könnte man doch noch was machen. Eine kleine Spende nur, aber auch Kleinvieh macht Mist.
Ja.
Und einfach, man muss da präsent sein. Und wir haben da auch noch so eine kleine Gruppe. Das sind noch zwei Damen. Die sind auch Sponsoren der Straubing Tigers. Die unterstützen uns da und schauen auch, dass wir dann, zum Beispiel bei den Lions Damen, haben wir dann wieder einen Vortrag. Oder dann eben das im Unternehmerhafen. Und auch die Gabi Sennebogen schaut, dass sie uns immer wieder irgendwo da reinkriegt. Also sie war eigentlich beim Stammtisch eingeladen von dem Unternehmerstammtisch und hat dann aber gemeint, na, es wäre besser, wenn der EHC hingeht und hat uns dann hingeschickt. Also das ist schon auch ganz wichtig.
Und jetzt ist es entweder ich frage nach einem Gefühl oder vielleicht könnt ihr es auch mit Zahlen belegen. Wird es immer schwieriger, Gelder zu lukrieren oder ist es in den letzten Jahren einfach gleich geblieben, hat stagniert oder wird es einfacher?
Nee, ich glaube, es wird eigentlich eher schwieriger, weil jetzt gar nicht groß politisch zu werden, weil das ist ein Fass ohne Boden, aber ich glaube, dass die wirtschaftliche Lage derzeit einfach das nicht so zulässt, dass die Unternehmen viel Geld sponsern, weil sie ja auch erstmal sich selber sichern müssen. Also gerade die Baubranche, all die wirtschaftlichen Unternehmen, an denen wir eher dranhängen, da hat man im letzten Jahr so ein bisschen einen Rückgang verspürt. Nichtsdestotrotz können wir uns da jetzt groß beschweren. Also ich glaube, das läuft bei uns schon sehr gut. Wir haben viele Sponsoren. Auch wenn es dann mal brennt und man sagt, ich bräuchte da noch mal was, dann springen die eigentlich schon auch noch mal ein. Also, aber halt noch mal neue dazu zu bekommen, schwierig.
Und auch die Frage nochmal, diese Zusammenarbeit zwischen GmbH und e.V., auch da hört man oft, dass das eine Problematik oder Problematiken geben kann oder gibt. Wie ist die bei euch? Oder wenn ihr das gar nicht so nah darauf eingehen wollt, wie wichtig ist aus eurer Sicht, dass man, du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, Theresa, dass man eben mit der GmbH gut zusammenarbeitet?
Also mir ist das sehr wichtig. Ich bin auch da total aufgenommen worden. Also unser Neubau war noch nicht fertig. Und ich habe aber gesagt, ich kann daheim von daheim aus nicht arbeiten. Und dann war das für die GmbH zum Beispiel überhaupt kein Problem. Da war dann noch ein Büro frei und haben dann gesagt, setzt sich da weiter rein, was bei euch fertig ist. Und demnach finde ich, man muss immer auf Augenhöhe arbeiten. Also wenn es Probleme gibt, die beide Seiten betrifft, dann musst du das besprechen. Also ich kann da nicht reingehen und denen dann da schön ins Gesicht lachen und dann nichts sagen. Das entspricht nicht mir oder unserer Philosophie zu arbeiten. Und umso leichter wird es auch. Also je wohler man sich aufgehoben fühlt, umso eher kann man auch dann mal was sagen, wenn man es nicht so sieht. Weil man nicht gleich Angst haben muss, oh je, das könnte jetzt gleich wieder nach hinten losgehen. Sondern man kann dann auch mal sagen, nee, ich bin da jetzt gar nicht der Meinung und kann dann auch mal Kontroversen auch besser diskutieren.
Also ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass du mit der GmbH gut zusammenarbeitest. Und wenn da ein guter Konsens ist und wenn du mit denen gut sprechen kannst. Klar geht's, im Endeffekt geht es auch ganz viel um Geld und das ist immer ein bisschen schwieriger natürlich. Aber ich glaube, die Zusammenarbeit, wenn da ist, dann ist das schon ein ganz großer Schritt für den Verein.
Auf zwei Dinge möchte ich jetzt noch ein bisschen tiefer eingehen, und zwar dieses Thema Eltern und das Thema Schule. Schulkooperationen, wie seid ihr da aufgestellt oder wie geht ihr an die Sache ran?
Also um die Schulen, da kümmere eher ich mich drum. Wir haben es jetzt so, dadurch, dass wir jetzt das letzte Jahr kein Frühtraining zum Beispiel angeboten haben, war es jetzt so, dass wir da nicht so mit den Schulen kooperieren mussten, weil irgendwie die meisten Kinder echt gute Stundenpläne haben und auch aber gut aus haben, sodass es für die Trainings passt. Wir haben ja auch Kinder, die hier wohnen, teilweise ohne Eltern, beziehungsweise die Eltern dann halt auch wieder mal 2 Wochen nach Hause fahren müssen. Da kooperieren wir mit einer Schule wirklich sehr gut. Das ist ein Gymnasium in Straubing. Da fülle alles ich aus, wenn die Kinder krank sind. Wenn irgendwie was ist, dann rufen die auch bei mir an. Und das funktioniert mit dieser Schule eigentlich sehr gut. Und dann haben wir es ja noch so, wenn jetzt, das war jetzt eher so in dem unteren Bereich, wenn die Kinder, wir waren in Berlin eingeladen auf dem Gaza Cup, der ist natürlich am Samstag in der Früh ganz früh losgegangen und da habe ich halt dann die Schulen gebeten, dass die Kinder doch schon am Freitag freikriegen. Einfach, dass sie halt auch nur Bildungsinteresse sozusagen haben und vielleicht am Freitag, dass sie noch was in Berlin anschauen könnten. Und da war keine einzige Schule dabei, mit denen wir irgendwie Probleme hatten.
Also da stehen wir auch noch ganz, ganz am Anfang, muss ich sagen. Aber soweit, die Schulen wissen, wer wir sind. Das ist schon mal gut. Jetzt wird dann, also wie gesagt, wir sind ein kleiner Verein gerade. Jetzt sind wir gerade dabei, dass wir quasi mit den Schulen in Kontakt treten und das hinbekommen, dass wir eben dieses Frühtraining irgendwann wieder anbieten können. Dass wir von den Schulen da die Kooperation haben, dass das funktioniert. Man muss dazu sagen, dass das bei uns, es gibt unglaublich viele Schulen irgendwie in Straubing. Also es ist nicht ganz so einfach. Aber ich bin da eigentlich guter Dinge, weil der Austausch ist eigentlich relativ gut. Auch in jede Schule, wo ich besucht habe, wo ich reingegangen bin und mit den Lehrern geredet habe, das war immer positiv. Und ich glaube schon, dass da richtig Potenzial da ist bei uns bei den Schulen, dass wir da Kooperationen irgendwann gut hinbekommen werden.
Macht ihr euch schon Gedanken, weil ab dem Schuljahr 26, 27 gibt es ja diesen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung bis zur 4. Klasse. Ist das schon ein Thema bei euch, also zumindest im Hinterkopf, auch bezüglich vielleicht den hauptamtlichen Trainern, ob die dann in die Schule reingehen oder was auch immer, das gibt es ja so Optionen.
Genau, also wir haben, der ganz große Plan wäre eigentlich, dass wir eine Mittagsbetreuung anbieten können im Stadion. Soweit haben wir, also die Infrastruktur ist da, dass wir es machen könnten. Das wird sich aber sehen lassen, wie das dann umsetzbar ist und wie das funktioniert, weil wir, das ist dann, ich weiß auch nicht, da bin ich noch nicht ganz genau drin, wie das funktionieren wird, aber mein Stand jetzt ist, dass wir quasi, dass eine Schule das anbieten muss. Also da werden wir uns auch noch.
Also wir haben eine Schule schon, die hat diese Ganztags, dieses System schon und da ist witzigerweise von dem Cody Lempel die Tochter auf der Schule. Deswegen haben wir da schon immer so ein bisschen einen Einblick und da muss man sich schon Gedanken drüber machen, wie das kommen wird, aber ich sage immer, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das wird dann, wenn es spruchreif ist, werden wir auch da Lösungen finden, gemeinsam mit der Stadt. Die Infrastruktur steht soweit, dass man das dann auch umsetzen könnte. Da gab es auch schon Projekte, also es sind nur Pilotprojekte, die auch geplant wurden schon. Und sobald es soweit ist, könnte man die dann direkt eigentlich auf den Tisch legen und
ich denke, ich bin der Meinung, da gibt es extrem viel Potenzial, einfach unter dem Aspekt, dass Schulen auch sehr hohe Autonomie haben. Das übersehen aus meiner Sicht ganz viele Vereine, dass Schulen ja wirklich sehr viel auch selbst entscheiden können und eben dann bei diesem Ganztag dann auch Trainer als Beispiel, als Betreuungspersonal einsetzen können etc. Oder eben, so wie ihr das jetzt auch angeregt habt, dass man das irgendwie in Anführungszeichen auslagert, dann auf euch. Und das sind schon Chancen aus meiner Warte heraus, dass eben auch als Beispiel hauptamtliche Trainer dann zum Teil auch von der Schule finanziert werden, was ja, gibt schlimmere Sachen, würde ich mal behaupten wollen. Weil auch ihr werdet, dieses Thema hauptamtliche Trainer wird auch an euch auch nicht vorübergehen.
Genau, also da kamen auch schon Leute auf uns zu und haben eben gesagt, wir könnten das halt finanzieren. Steht noch so ein bisschen im Raum. Das ist halt immer dieses Problem, dass man, dass die gerne hätten, dass man eine pädagogische Ausbildung hat. Dass man irgendwo,
ja, aber nur ich.
Dass man irgendwo, irgendeinen pädagogischen Zweig irgendwo mal hatte. Und das haben ja die meisten Trainer leider nicht. Das wäre, wenn das irgendwann so weit kommen könnte, dass der Trainerjob auch ein bisschen besser anerkannt wäre, im Sinne von akademisch, dann wäre das natürlich, würde uns das um einiges erleichtern. Was wir halt in Bayern, also bin ich der Meinung, in Bayern ist es relativ schwer, noch quer in die Schulen reinzukommen.
Wobei das ein interessanter Punkt, weil ich jetzt erst vor kurzem, passt gerade rein, auch immer mit Philipp Mess, mit dem Professor Dr. Philipp Mess von der TU München, der da Sport, also Lehrstuhl Sport, Pädagogik inne hat. Und wir wollten da eigentlich wirklich gezielt auch so ein Hochschulzertifikat aufsetzen in diese Richtung für Trainer. Aber viele Schulen haben uns dann gesagt, das ist überhaupt nicht nötig. Wenn du B- oder A-Trainer bist, ist es für sie vollkommen ausreichend. Also auch in Bayern, ganz explizit. Auch deswegen ist es immer wieder, ich glaube, da muss man einfach ganz oft da in den Diskurs gehen. Dann, wie immer, wie ist der Rektor oder die Rektorin gestimmt bezüglich Sport? Das ist ja auch ein großer, großer Punkt. Das ist einfach Teil der Wahrheit. Ja, aber wie du meintest auch, Theresa, da mal schauen, wo da die Reise hingeht, was dann wirklich, wie es gekocht wird und wie es gegessen wird. Und dann schauen wir da weiter. Eltern, 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 Eltern. Ihr wisst ja, bei jeder Trainerausbildung kommt dann immer das Thema Eltern, Eltern, und jetzt ist es so schwer und Eltern. Und du, Benedikt, kennst ja auch da meine Meinung. Schlussendlich, du hast es auch so dargelegt, das sind die größten Sponsoren der Kinder, also müssen wir sie auch so behandeln. Wie bindet ihr die Eltern ein? Wie viele Elternabende habt ihr? Ist das für euch wichtig? Auch habt ihr noch andere Aktivitäten, die ihr mit Eltern ausführt? Trefft ihr euch und macht einen Radeltreff? Oder weiß ich nicht. Oder geht in die Altstadt?
Gut, also wir haben reine Elternabende, sind wir bei 2 bis 3 in der Saison. Also es sind jetzt quasi diese großen, wo die großen, wichtigen Sachen besprochen werden. Das sind 2 bis 3 im Jahr. Wo ich ganz viel Wert drauf lege, ist, dass in der U9 und U11, dass die Teambuildings mit Eltern sind, dass die sich untereinander kennenlernen, weil die einfach die meiste Zeit miteinander verbringen werden. Die fahren auf Turniere zusammen, die müssen, ja, die hängen auch die ganze Zeit aufeinander und es sind quasi das Team hinterm Team. Die Eltern sind auch ein Team. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir gerade im unteren Bereich, wenn die eben frisch zum Eishockey kommen, sie kennen sich vielleicht noch gar nicht so genau aus, der andere kennt sich vielleicht schon ein bisschen besser aus, dass die ganz viel miteinander reden. Und deswegen sind die immer die ersten Teambuildings oder ja Mannschaftsevents, sind die Eltern immer dabei bei den kleineren Mannschaften. So probieren wir das von unten heran ranzuführen, dass die Eltern halt Teil dieses Vereins sind und nicht nur die Kinder, die bei uns spielen. Wo wir auch ganz viel letzte Saison drüber geredet haben, ja, Elternerziehung, wie können wir Eltern quasi unsere Philosophie oder unsere, ja, was wir mit den Kindern machen, mehr beibringen oder wie können wir das mit denen, ja, wie können wir die da auch ein bisschen schulen oder sensibilisieren für das, was wir machen? Und da sind wir jetzt dieses Jahr dran, dass wir wirklich noch mehr kommunizieren, noch mehr unsere, ja, alles das, was wir arbeiten, denen immer wieder am besten monatlich irgendwie durch ja, Gespräche oder vielleicht kleinere Zusammenkünfte irgendwie vermitteln können, was wir gerade betreiben.
Rekrutieren sich aus dieser Elternschaft auch sehr viele Ehrenamtliche, also weiß ich nicht, Zeitnehmer etc.? Oder sind das wieder, ist das wieder anderer Topf, wo er viel, er, also das Ehrenamt herbekommt?
Wir haben ja, also wir haben zwei, also die eine ist angestellt, das ist die Nadine Kellnhofer, die ich vorher schon mal erwähnt habe. Die ist quasi Leistungsbereich, oberer Bereich. Und dann haben wir nochmal das selbige im unteren Bereich. Die macht das aber tatsächlich komplett ehrenamtlich. Und die rekrutieren tatsächlich eigentlich komplett selber ihre Leute, die sie jetzt in die Zeitnahme stecken, die sie als Sanitäter, dass die auch ihre Scheine für den Sanitäter haben. Das, also da kümmern wirklich die zwei vom unteren Bereich sich komplett. Die besprechen das dann nochmal mit mir kurz. Passt das so für dich? Sind die Leute für dich in Ordnung? Das ist eigentlich immer nur am Anfang der Saison, dass sich diese Teams dann festmachen. Und dann hast du natürlich, die Eltern brauchst du weiterhin als Ehrenamtliche, sei es im Verkauf, bei den Spielen, Kuchen backen. Solche Sachen können Sie mich eher nicht so gebrauchen, verkaufen, dann für die Kinder auch mal das Obst schneiden, solche Sachen.
Das funktioniert gut.
Das funktioniert super, so wie die sich das auch aufgestellt haben. Auch da gibt es ja mal ein Disput zwischendurch, aber so soll es ja auch sein. Und mit den Eltern, so jetzt meine Ansicht, wie ich das mit den Eltern mache. Das ist ja auch das, wo ich dann auch vorher schon mal gesagt habe, am Nachmittag sind wir ja eh dann nochmal alle in der Halle. Da schaue ich dann schon, dass auch zu den Trainings, wo jetzt meine Kinder nicht trainieren, dass ich da trotzdem mich mal zu den Eltern stelle, frage, passt was, gibt es irgendwas, gibt es eine Anregung? Auch immer wieder anbiete, mein Büro ist hinten, wenn ihr was besprechen wollt, ihr könnt jederzeit kommen. Das muss man ihnen auch ab und zu mal kurz ins Gedächtnis rufen. Und ja, auch wenn es mal was gibt, wo es wirklich brennt, dass man dann da halt schnell reagiert und sagt, okay, heute Nachmittag um 4 setzen wir uns alle gemeinsam in den Aufenthaltsraum und besprechen dieses Problem kurz. Und da muss man halt auch einfach offen und ehrlich sein und so authentisch wie möglich. Und dann läuft es eigentlich.
Theresa Benedikt, zwei Fragen noch. Die eine ist jetzt, schauen wir mal, wie schwer die ist. Die zweite ist faktisch unmöglich zu beantworten. Aber wenn, dann ihr. Aber gehen wir auf die erste. Sagen wir, es würde eine Ausbildung geben, Leiter, Leiterin, Nachwuchsentwicklung oder wie man es dann auch immer nennen will. Was denkt ihr, welche Bausteine sollten in so einer Ausbildung drin sein? Wenn man euch zwei jetzt in eine Person zusammenführt, was muss der oder die können?
Ich denke, dass es zum einen wichtig wäre, dass die Zusammenarbeit unter den Vereinen besser wird, dass man nicht gegenseitig arbeitet, sondern miteinander. Sei es, dass man versteht, dass der eigene Verein erstmal, dass es quasi Rekrutierungsprogramme, oder ja, genau, Rekrutierungsprogramme finde ich unglaublich wichtig, damit die Vereine sich selber erstmal an Kindern so gut aufstellen, dass sie nicht direkt schon in der U9 oder U11 das Klauen anfangen müssen.
Also wäre ein Baustein, ich versuche es jetzt mal zu gliedern, ein Baustein wäre Kommunikation untereinander. Also dass man gut kommunizieren
Ja,
lernt, oder? Das wäre schon mal
genau.
ein wichtiger Punkt. Gut. Was muss man noch können als Nachwuchsleiter oder Leiterin?
Also ich glaube schon auch, dass allgemeine Werte, die Vereine vermitteln, auch nochmal ganz klar auch nicht festgeschrieben sein sollen, aber dass man allgemein im deutschen Eishockey schon auch eigentlich die gleichen Werte vermitteln soll. Also dass das verallgemeinert wird, auch was jetzt in den Vereinen nochmal geschult wird, weil ich finde es schon auch wichtig, wenn jetzt jemand, oh, keine Ahnung, aus Kassel zu uns kommt, dass er trotzdem die gleichen Werte hat. Also dass das untereinander leichter ist.
Okay. Ob das dann funktioniert, ob Kassel die gleichen Werte hat wie ihr? Vielleicht rudimentär. Und es gibt dann spezielle, es ist ja im, oder jeder Verein ist ja doch ein bisschen anders. Das ist ja schon auch Teil der Wahrheit. Ich meine, ihr seid ja
Also
auch viel
jeder soll
rumgekommen.
ja auch sein eigener Teil sein, aber eher, also wir leben ja gerade auch so ein bisschen das Prinzip, Eishockey ist ein Privileg, also dass man das spielen darf, ist ein Privileg. Also wie man sich auch benimmt, wie man sich nach außen darstellt, solche Sachen, finde ich, sind schon auch trotzdem wichtig und die sollten eigentlich überall wichtig sein.
Okay, das waren jetzt viele weiche Faktoren und ihr wisst, weiche Faktoren finde ich, diese Soft Skills sind extrem relevant. Was wären noch härtere Faktoren in Anführungszeichen? Also als Beispiel nochmal, wie relevant findet ihr, dass man einen Tag strukturieren kann? Das habt ihr jetzt immer so ausgesprochen Und ich bin der Meinung, dass das unheimlich wichtig ist, dass man strukturiert arbeitet, wie man sich selbst organisiert. Aber ihr könnt mir ja gerne widersprechen. Aber ich bin der Meinung, dass das, wenn man auf eine Ausbildung, dann würde das auch aus meiner Sicht, das wäre ein Teil, wo ich sage, das muss man zumindest mal vermittelt bekommen.
Ja, definitiv. Also ich glaube, das vermitteln wir definitiv, dass der Tag eine Struktur braucht. Also das bringt ja schon meine Ausbildung mit sich. Also ich bin Ergotherapeutin und da ist ja das Prinzip, Heilung entsteht durch Beschäftigung und das funktioniert nur durch eine Struktur. Und das ist eigentlich ganz klar, hast du keine Struktur, wird das über den Tag auch nichts. Und so zieht sich das eigentlich durchs komplette Leben. Bei uns zumindest auch.
Was gibt es noch für Punkte? Da bin ich, ja, will jetzt nichts dazu sagen, Theresa. So,
Sie hat gesprochen.
Ja, genau.
Ich glaube, das ist, also jetzt, wenn man mal von der sportlichen Sicht rangehen täte, ich glaube, dass es für Jugendleiter wichtig ist, dass es einen roten Faden gibt. Dass der Faden durchgezogen wird. Dass nicht jeder Bereich seine eigenen Brötchen backt. Dass es eine Sprache gibt im Verein. Dass die Ausbildung aufeinander aufbaut. Dass nicht irgendwo mehr Kraft reingelegt wird als in andere Bereiche. Dass man wirklich von unten anfängt und sich nach oben arbeitet. Dass man nicht den ganzen Fokus nach oben legt und unten vergisst. Dass es quasi, ja, dass es zusammenhängend ist, das Ganze.
Benedikt, könnte jemand, der kein Trainer oder keine Trainerin ist und noch nie Eishockey gespielt hat, ein guter oder eine gute Nachwuchsleiter oder Leiterin sein?
Ich denke schon, weil...
Ja?
Ja, doch, glaube ich wirklich. Weil das wichtig ist, dass man weiß, wo seine Kompetenzen liegen und er muss es ja im Endeffekt nur zusammenhalten. Er muss wissen, wen er dafür hat, für das Sportliche, für seine Trainer, wie er das zusammenhält, ja, und leitet das Ganze. Und wenn ich für die Trainer und für die Spieler, glaube ich, eine gute Struktur schaffe und wenn ich einen Plan habe, wie Mannschaften zusammenarbeiten können und wie das funktioniert, glaube ich schon, dass das ja auch jemand machen könnte, der nicht aus dem Eishockey kommt.
Und wenn man dann auch unter dem Gesichtspunkt, dass das Führungspersönlichkeiten sind, was sind eure, jetzt bleiben wir, vielleicht nennt ihr es Werte oder was sind eure Ideen, wie man gut führt?
Ich glaube, erstens, man muss immer ehrlich sein. Man muss Probleme sofort ansprechen und nicht erst darauf warten, dass sie zu groß werden. Und ganz viel reden. Mit allen reden, alle mit einbinden und dann aber schon auch mehr die Richtung in die Richtung lenken. Also nicht die Richtung unbedingt hart durchsetzen, sondern in die Richtung lenken, dass alle mitspielen. Ich glaube, das ist das, was jemand können muss. Also so machen es wir auf jeden Fall. Wir setzen uns zusammen hin an den Tisch. Ich habe das im Kopf, wo wir hinwollen und ich probiere, die anderen dahin zu bringen, dass sie mitmachen. Weil es muss immer von denen selber kommen. Die müssen Spaß dran haben, die müssen Spaß haben, bei uns zu arbeiten. Und es reicht nicht, wenn ich mich da hinstelle und sage, boah, ich bin jetzt der Oberboss, ich sage euch jetzt so und so machen wir das, sondern wie wollt ihr das machen? Ja, das finde ich gut. Wollen wir in diese Richtung gehen? Wollen wir da zusammen hingehen? Und dann gehen wir da zusammen hin.
Jetzt sagst du nichts mehr, Theresa.
Nee, also es ist schon auch, also es ist eigentlich komplett so, wie wir arbeiten, so wie wir seit eineinhalb Jahren fast jetzt das auch jetzt in Straubing so machen. Wichtig ist einfach, dass man verdammt authentisch ist. Und ja, wenn du so ein Team bist, jetzt sagen wir mal hier das Trainerteam und dann ich zum Beispiel mit dazu, die wissen dann schon auch oftmals an meinem Gesicht, wenn ich anderer Meinung bin. Und dann wird das aber auch abgesprochen, dann wird das ausdiskutiert und da wird keiner dafür dann irgendwie sanktioniert oder so, wenn man dann sagt, nee, also wir wollen das gar nicht so, das ist eine Scheißidee oder irgendwie so. Also es wird am runden Tisch ausdiskutiert und man muss halt auch wenn man in der Führungsposition ist und sozusagen das letzte Wort hat, muss man trotzdem kompromissbereit sein. Vor allem, so wie jetzt zum Beispiel ich komme nicht aus dem Eishockey, ich lebe zwar das auch seit 13 Jahren, aber deswegen, wenn mir jetzt einer der Trainer das anders darstellt, weil er das ja auch auf seiner Reise woanders schon mitbekommen hat, dann bin ich die Letzte, die da keinen Kompromiss eingeht. Also man muss halt dann einfach ausprobieren und dann sieht man es schon, wo man hinkommt. Wichtig ist einfach, dass man sich selbst nicht verliert. Und da muss man sich immer wieder das auch vor Augen halten, dass man sich da nicht einlullen lässt oder sonst was, sondern dass man schon noch man selbst bleibt und seine Ziele verfolgt. Aber man kann ja mal eine kleine Kurve machen.
Unter dem Aspekt, dass ihr euch selbst nicht verliert, jetzt kommt die zu unmöglich beantwortende Frage. Wo seid ihr denn in 5 Jahren? Was denkt ihr?
5 Jahren?
Ja, 5 Jahre.
Haben wir hoffentlich. Haben die Rekrutierungsprogramme funktionieren? Wir haben eine gute Struktur drin in der Laufschule. Wir bekommen unsere Kinder. Wir bekommen genügend Kinder, dass wir bis zu 13 zwei Mannschaften melden können. Auch der eingeschlagene Weg, wie wir uns das Eishockey, also was wir an Eishockey lehren, funktioniert. Wir haben dadurch auch einen gewissen Erfolg. Und wir schaffen, dass wir genügend Spieler nach oben bekommen, dass wir eine schlagkräftige U17 haben. Ich glaube, das ist ein guter Plan.
Jetzt, Benedikt, muss ich leider das Fass, ich dachte, das ist die letzte Frage, aber das heißt jetzt, was ist ein Erfolg? Also wenn du sagst, wir haben einen guten Erfolg, was bedeutet das für dich, euch?
Erfolg heißt nicht unbedingt gewinnen. Die Kinder sollen schon Erfolg haben, die sollen merken, dass das, was wir machen, was wir ihnen beibringen, Früchte trägt. Also dass die quasi merken, fuck, ich werde richtig gut. Ich werde richtig gut mit dem, was mir meine Trainer beibringen. Also, und zwar gut im Sinne von besser. Also die fangen mit Stand X an und steigern sich. Ja, das heißt nicht, dass wir da lauter Wayne Gretzkys rausbringen, ja. Aber die werden besser und sie merken, dass sie besser werden. Und wenn dieser Weg funktioniert, werden auch irgendwann Ergebnisse kommen. Ja, dann gewinnst du auch Spiele. Das Gewinnen soll nicht im Vordergrund sehen, sondern der Weg dorthin. Und sie sollen merken, dass wenn sie sich verbessern, dass sich das auch in die Spiele überträgt. Und das ist für mich eigentlich das Wichtige.
Ja, wo sehe ich mich in 5 Jahren? Also in 5 Jahren hoffe ich, dass ich bei ganz, ganz vielen Kindern trotzdem noch irgendwie positiv in Erinnerung bin. Die dann schon aus unserem Jugendbereich jetzt rausfallen, die halt dann eben sagen, das war damals, hat uns die Theresa das und das, hat sie geschaffen, das war dann, plötzlich hatten wir das. Also eher so diese Struktur herum, an die sie sich verdammt gerne erinnern, wenn sie dann schon aus dem Jugendbereich rauskommen und dass wir ihnen einfach da auch eine gute Zeit im Verein, in diesem Vereinswesen geben und hoffentlich, dass dann genau diese Kinder irgendwann von unten wieder anfangen und uns zum Beispiel in der Laufschule oder im Verein weiter unterstützen, weil sie dann auch irgendwann selber wieder im Verein auftauchen, sei es durch eigene Kinder oder einfach durch ein eigenes Ehrenamt. Das hoffe ich, dass ich mich da sehe in 5 Jahren.
Theresa, Benedikt, danke, dass ihr Zeit hattet, mit mir zu sprechen. Danke für alles. Passt auf euch. Bleibt unbesiegbar und wir hören und sehen uns.
Danke dir. Okay.